Wie bekommst du Stress und Druck als Führungskraft durch deine Wingwoman oder deinen Wingman in den Griff? Wie bekommt man Mitarbeiter dazu, eigenständig und selbstbewusst zu handeln? Und wie geht man mit Mitarbeitern um, die zwar vielleicht schon lange in ihrer Position, aber eigentlich völlig fehl am Platz sind? All das hörst du in dieser Folge von meinem absoluten Vorbild in Sachen Führung, Philipp Depierreux. Meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge im Talente-Podcast, auf die ich mich schon wirklich lange gefreut habe. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Inspirationen von den besten Führungspersönlichkeiten, um Großes mit den Leuten an deiner Seite zu erreichen. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/202. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Interview mit Philipp spannend, wertvoll, inspirierend sein könnte, dann sende doch einfach den Link an diese Person, teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf LinkedIn. Schreib mal dazu, was du gelernt hast, was dich inspiriert hat. Verlink mich gerne, dann wirst du in den Shownotes der nächsten Folge mit deinem Post verlinkt. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und das ist wirklich eine Interviewfolge, auf die habe ich ohne Witz schon lange gewartet und ich habe mich noch gar nicht so richtig getraut, weil ich dachte, der richtige Moment muss noch kommen. Und jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment gekommen, weil ich habe den guten Philipp bei mir, Philipp Depierreux. Und Philipp ist jemand, der ist nicht nur ein großes Vorbild für mich. Wir kommen gleich noch dazu, warum und was wir für eine gemeinsame Geschichte haben, sondern er ist wirklich auch jemand, der mich und meinen Lebensweg maßgeblich beeinflusst hat. Und ich glaube, das alles das, was ich so die letzten 10 Jahre unternehmerisch gemacht habe, das, was ich heute mache, das hätte ich nicht gemacht, wenn es den Philipp nicht geben würde. Moin Philipp, schön, dass du hier bist.
Wow, lieber Michael, was für eine Intro. Ja, ich freue mich total, hier dabei zu sein. Wirklich großartig. Danke für die Einladung.
Philipp, direkt mal eine Frage vorab. Folgst du eigentlich Donald Trump auf Twitter?
Das ist, ach Mensch, was liebe ich diese Frage, das ist der absolute Hammer. Also ich sage dir eins, ich folge ihm, seitdem klar ist, dass er nicht mehr Präsident sein wird. Und jetzt das Interessante, ich bin wirklich von Twitter, ich bin ja auch auf Twitter und war da mal relativ aktiv, aber bin vor 2 Jahren in die Passivität gegangen. Ja. Das auch teilweise nicht mehr tragen konnte. Also generelle Kommunikation auf Twitter sowieso nicht. Und dann bin ich aber jetzt wieder ganz aktiv und bin jeden Tag drin und bin quasi großer Follower von The Real Donald Trump. Hey. I just fucking love it. Ja, wirklich diese Tweets jeden Tag mir anzuschauen. Also ja, ich bin jetzt ganz neuer Follower.
Nice. Ja. Nice. Ja, ich bin auf Twitter auch nicht so aktiv, aber ich frage natürlich deshalb, weil du ja schon, sagen wir mal, ne, wenn du auf Bühnen stehst, wenn du irgendwo auftrittst, es gibt super viele Videos und Bilder von dir im Netz oder auch dieses Bild, was du mal irgendwo gepostet hast, wo du dann da irgendwie an der amerikanischen Grenze einreist mit deinem Don't Trump T-Shirt und so weiter und so fort. Also du trägst es ja schon, dieses Thema, das hat dich, glaube ich, die letzten Jahre ziemlich beschäftigt so, ne, und das trägst du auch nach außen.
Genau, also ich bin ja sehr eng verbunden mit den Amerikanern, habe dort ja gelebt, habe dort ja studiert. Wir haben ja selber auch ein Haus dort, bin also jedes Jahr eigentlich 1-2 Mal im Jahr dort gewesen. Und ich teile ja auch eigentlich die sozusagen amerikanischen Meinungen ja auch größtenteils, aber da ist natürlich, jetzt haben wir natürlich 4 sehr, sehr harte Jahre durchlebt. Und wenn man natürlich auch sieht, wie natürlich auch eine mediale Beeinflussung in einem Land natürlich auch wirklich 70 Millionen plus Menschen bewegt, diesen Typen nach 4 Jahren, der ja nachweislich Narzisst, Rassist, Lügner, Diskriminierer vom Herrn ist, dann ist das natürlich etwas, wo man sagt, okay, als Deutscher, als Europäer, was kannst du jetzt da eigentlich machen? Und da kannst du eigentlich nicht mehr tun, außer eine Washington Post und eine New York Times zu unterstützen mit irgendwie Abo-Themen, ja, dass die ein bisschen Geld kriegen und auch dann eine gute Gegenbewegung setzen, weil ich meine, in der Trump-Bubble bin ich nicht. Das heißt, alles, was ich poste, das sehen sozusagen Leute, like-minded Leute, das hilft natürlich nicht, aber natürlich das Thema zur Schau tragen, wenn du natürlich so ein bisschen auf den Bühnen der Welt stehst und viel in den USA bist, das ist schon ganz gut, da kommst du mit den Leuten ins Gespräch und ich hatte auch in Deutschland Gespräche bei Firmen, die gesagt haben, hey, da fühle ich mich aber jetzt persönlich angegriffen, dass du hier im beruflichen Umfeld hier mit dem Anti-Trump-T-Shirt stehst, sage ich, ja gut, also dein Präsident oder den du wählst, der geht jeden Tag gegen meine Werte, gegen meine Grundwerte und damit bin ich ja nicht einverstanden und deswegen trage ich halt das T-Shirt. Also das sind also ganz interessante Gespräche, die da eben stattgefunden haben.
Das glaube ich. Und wenn wir jetzt sozusagen, du hast jetzt gerade dein Buch rausgebracht, Weltmutführer, da wollen wir gleich auf jeden Fall mal drüber sprechen. Das ist dann natürlich sozusagen der Blick in die Zukunft, gerade auch hier für diese Seite des Atlantiks, oder? Was hat es mit deinem Buch auf sich? Erzähl uns mal kurz von deinem Buch.
Absolut. Ja, lieber Michael, wir haben ja Weltmarktführer. Das sind sozusagen Unternehmen, die eine führende Position in ihrer Branche haben. Da ist ja ein großer Teil aus Deutschland, die sozusagen die letzten Jahrzehnte sehr, sehr erfolgreich gewirtschaftet haben. Und ich habe so einen Blick in Deutschland auf die Wirtschaft, jetzt mal losgelöst vom Thema Mut, aber jetzt die Weltmarktführer, ja, an sich, die sind halt einfach Weltklasse in der inkrementellen Innovation. Also ich sag mal, die eigenen Produkte immer ein bisschen besser machen, das ist super. Ne? Also ich sag mal, Rohre länger, dünner, breiter, mit Sensor, super. Autos motorisiert von 13 Liter auf 100 Kilometer auf 7, auf 5, auf 3 runterkriegen. Mhm. Ja, und da irgendwie noch ein bisschen fancy Device reinmachen. Also das kriegen wir schon gut hin. Aber das ganze Thema, was wirklich Disruption ist, also sich mit Themen zu beschäftigen, die eigentlich das eigene Geschäftsmodell angreifen. Ja, da sind wir wirklich sehr, sehr sozusagen schwerfällig unterwegs. Und warum? Weil wir natürlich logischerweise Angst haben vor der großen Veränderung und weil wir auch ein Stück weit saturiert sind, weil die Unternehmen ja auch noch gut funktionieren. Also Weltmarktführer und auch die deutsche Automobilindustrie, die haben in den letzten Jahrzehnten wirklich super gewirtschaftet. Ja, aber trotzdem ist dieser sozusagen Erfolg kein Flatrate-Erfolg. Und wir müssen da eben mutig vorangehen, ja, und eben mutig neue Dinge ausprobieren, mutig über das ist ja dein Thema, neue Führungsthemen nachdenken, ja, auch mutig natürlich auch Entscheidungen in unserem Land treffen, wie wollen wir eigentlich den Kapitalismusdebatte haben, wie wollen wir überhaupt unsere Kinder sozusagen durch ein Schulsystem schicken, ja, müssen dort auch mutige Veränderungen machen. Das ist so ein bisschen mein Thema, dass ich sage, wir brauchen mehr Weltmutführerinnen und Weltmutführer, ja, die sozusagen auch neue Dinge wagen. Und was bedeutet Mut? Natürlich erstmal mit Aussagen nach außen gehen, ja, wo die irgendwie nicht so gut ankommen, wo die Leute sagen, hä, warum das denn? Und nee, das will ich gar nicht, ich will ja gar keine Veränderung und sich da sozusagen auch dann reiben und auch natürlich mit der Diskussionskultur durchsetzen, dass wir hier natürlich eine gute Zukunft in Deutschland, vor allen Dingen auch Europa haben. Genau. Und im Buch geht sehr stark um dieses Thema Transformation von Weltmarktführer zu Weltmutführern und vor allen Dingen deren Thema rund um die digitale Transformation, das Thema Führung, Thema Mindset, was muss sich dann in Organisationen eigentlich ändern?
Ja, in deinem Buch, ne, genau wie du sagst, hauptsächlich sozusagen die Unternehmensseite betrachtet. Ne? Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist aber halt natürlich auch die Politik und die soziale Seite der ganzen Geschichte. Ne? Also wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir denn hin, dass auch die Politik mitspielt? Also ich meine, selbst wenn ich mir jetzt so angucke, was gerade auch so abgeht in der Politik, ist ja vieles von dem auch tendenziell nicht unbedingt mit besonders viel Mut und Raffinesse versehen und führt vielleicht auch nicht unbedingt zu mehr Innovation, mehr Disruption, mehr Unternehmertum in der Zukunft und dazu, dass wir in Europa, in Deutschland auch noch mithalten können mit den Märkten, die sich in Asien entwickeln, in Amerika entwickeln etc. Wie kriegen wir denn die Politikseite damit mit an Bord?
Ja, das ist natürlich, Michael, einer der größten Herausforderungen, ne? Weil Politik auf Zeit, du hast die Wahlen, ne? Alle 4 Jahre Bundestagswahl, dann hast du natürlich die Landtagswahlen, dann hast du die Kommunalwahlen, also das ist natürlich, da natürlich mutig zu sein und da vielleicht auch Themen aufzumachen, die jetzt vielleicht sozusagen jetzt aufgemacht werden müssen, wo der Payback vielleicht erst in 5, 6, 7 oder 10 Jahren kommt, ist übrigens das gleiche Thema in der Wirtschaft, ja, wenn du nicht gerade ein familiengeführtes Unternehmen hast. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil natürlich gibt es in meinen Augen auch Hoffnungsschimmer und natürlich auch tolle Menschen wie, ich sag mal, Weltmutführerin ist für mich auch, ich teile da jetzt nicht alle Ansichten von ihr, auch eine Angela Merkel, die halt, sage ich mal, unter hohem Risiko mutig entscheidet, wie zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, dieser Satz, den sie leider relativiert hat später wieder, wir schaffen das, es war genau der richtige Satz, weil wenn man uns anschaut, wir als Christen und natürlich auch als Nation, der es sehr, sehr gut geht, wenn da irgendwie Menschen, die, sage ich mal, vor Tote und Folter fliehen, die können wir natürlich nicht in irgendwelchen Lagern einsperren, ja, oder einfach in ihren Ländern irgendwie da verrecken lassen. Ne? Ja. Und das natürlich zu machen, diese mutige Entscheidung zu treffen und das dann irgendwie auch natürlich nicht gut zu exekutieren, ist ja total klar. Ja. Ne, ja. Die Umsetzung war nicht gut. Aber ja. Von denen sozusagen Menschen brauchen wir mehr. Und man sieht auch jetzt in dieser Corona-Krise, finde ich, dass natürlich das Thema Entscheidung unter Unsicherheit, schnelle Entscheidungen unter Risiko und auch verbunden mit, wie ich finde, auch einer guten Kommunikation, dass da die Politik also zumindest auch in einem föderalistischen System gezeigt hat, dass sie das ja eigentlich können. Ja. Also ich sag mal, eine Corona-Warn-App, da kann man jetzt sagen, viel zu teuer, und aber in 10 Wochen rauszubekommen auf den Markt, ja, das ist, ne? Sage ich mal, nach wenigen Wochen 10 Millionen Menschen plus nutzen, und jetzt, ich glaube, die einzige App ist in Europa, die, glaube ich, in fast allen europäischen Ländern auch genutzt werden kann, da muss ich sagen, schon wirklich Chapeau. Aber natürlich haben wir natürlich Baustellen, wie unser Bildungssystem, was bringen wir den Kindern in der Schule bei? Ja, das sind natürlich Themen, du weißt ja selber, das hat sich sozusagen, ich habe ja auch 4 Kinder, also so wie ich unterrichtet wurde damals und wie die Kinder jetzt in der staatlichen Schule unterrichtet werden, das ist ja sozusagen kein großer Unterschied, ja. Das ist sozusagen stehen geblieben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich fordere, ganz im Gegenteil, dass jetzt die Schulen digitaler werden müssen. Ich halte das ja, bin da ja ein großer Kritiker, ich erziehe meine Kinder ja auch sehr analog und digitalfrei. Sondern eher darum, hey, worauf kommt es denn an? Du musst heute mutig sein, du musst kreativ sein, du musst im Digitalzeitalter musst du Kompetenzen haben wie Empathie und Sozialkompetenz, du musst Teamingfähigkeiten haben, guter Kommunikator, gute Kommunikatoren sein. Und das sind alles Skills, die lernst du eben nicht in der Schule, ja, und auch nicht im universitären System und auch nicht in der Ausbildung. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, und da brauchen wir halt eben mutigere, deutlich mutigere Politiker und Politikerinnen, die dann natürlich, ich sag mal, vorangehen und natürlich nicht nur immer an die nächste Wahl denken, sondern eben auch mutige Entscheidungen treffen. Und da hoffe ich natürlich, dass dort noch mehr in diesen Stand reinkommen. Aber generell ist das natürlich eine der größten Baustellen, die wir haben. Total klar.
Hast du Bock, mal irgendwann in die Politik zu gehen?
Never ever, lieber Michael.
Und das also ist wahrscheinlich auch eins der Probleme bei uns hier, oder? Ich meine, in der Politik gibt es halt keine Unternehmer so wirklich. Ne? Genau, und das ist halt auch der Unterschied. In Amerika ist dann auf einmal so ein, ob jetzt ein guter Unternehmer ist oder nicht, auf jeden Fall ist halt so ein Unternehmer auf einmal Präsident geworden. Und sowas passiert halt einfach bei uns hier nicht. Ne? Du würdest wahrscheinlich sofort abgesägt werden, oder? Wenn jetzt ein Unternehmer versucht, ein höheres Amt in der Politik zu bekleiden bei uns, oder?
Ja, das Problem ist ja, Michael, gar nicht in das Amt zu kommen. Ich glaube, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, auch da jetzt reinzukommen, ne? Weil doch da auch, glaube ich, so ein bisschen Mindset-Änderung auch sozusagen auch stattfindet. Ja, und es gibt ja auch jetzt Unternehmerinnen zum Beispiel jetzt, wie eine Verena Pauster, die auch einen guten Blick auf das Land hat, die auch sehr mutig ist, sich für sehr richtungsweisende Themen einsetzt. So, da ist es, glaube ich, nicht unwahrscheinlich, dass die ohne Politikerinnenkarriere sogar vielleicht ein größeres Amt anstrebt und auch vielleicht nicht reinkommen kann. Ich hätte nur von meiner Genetik PD das Problem. Wie funktioniert denn Politik? Politik funktioniert doch immer im Konsens. Ja, und wenn du halt jetzt in einer Koalition bist und wenn du, was weiß ich, jetzt vielleicht auch noch durch einen Rat musst, wo dann irgendwie die Ländervertretungen drin sind, ja, dann ist es so, dass die Entscheidungen, die eigentlich sehr, sehr gut gedacht sind, wo ich jetzt sagen würde, hey, die habe ich gesoundet, die habe ich mir überlegt, ne, das sind sozusagen die absolut richtigen Entscheidungen, da begeistere ich jetzt die Menschen von und dann sagen die Menschen, hey, cool, machen wir. Aber das ist ja häufig Prinzipienreiterei. Da sagt halt dann die Koalitionspartnerin, ja, bei meiner Wählerschaft, das wird jetzt vielleicht nicht so gut ankommen, ist eigentlich eine richtige Entscheidung, ist auch mutig, aber kann ich nicht machen, weil da habe ich ja Versprechungen und Lobby, so. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich bin natürlich jemand, der sagt, hey, ich habe einen Anspruch von mir, eigentlich eine sehr gute Entscheidung herbeizuführen. Wenn ich dann in Dialog gehe und andere Leute sagen mir, hey, nee, Philipp, das muss eigentlich so und so sein und du musst die Entscheidung ändern, so, dann glaube ich da dran und dann wird die Entscheidung dann sozusagen vielleicht noch besser, aber dann muss sie auch executed werden. Aber wenn ich dann sozusagen vielleicht 50% der Entscheidung runternehmen muss, nur um einem Koalitionspartner zu gefallen, das ist natürlich mit meiner Genetik, du kennst mich ja ein bisschen, nicht machbar. Ja, also das geht einfach nicht.
Und ich glaube, das ist mit der Genetik von vielen Menschen nicht machbar und auch mit sozusagen der Wahrnehmung von vielen Menschen nicht machbar. Ich meine, wir erleben eine Polarisierung, was die politische Meinung, was die politischen Lage angeht. Kann das nicht auch daher rühren, dass die Leute zu oft merken, ah, jetzt haben wir hier wieder nur irgend so ein Konsens, irgend so ein Wischi-Waschi-Zeug und dann labern die Politiker auch noch so, dass da nichts Halbes und nichts Ganzes bei rumkommt. Wünschen die Leute sich möglicherweise mehr Leadership, mehr Weltmutführer und ja, polarisieren sich auch deshalb vielleicht ein Stück weit?
Ja, also ich glaube schon. Also jetzt schau dir mal die Corona-Zeit an und ich sag mal, Heinz Dürr, einer der großen Industrie-Ikonen in Deutschland, ehemaliger AEG-Chef, deutsche Bundesbahn-Chef, der hat mal gesagt, du bist eigentlich ein guter Leader, wenn du, sage ich mal, zu 50% plus, ich sag mal, gute, richtige Entscheidungen triffst und natürlich dann auch in eine sehr, sehr gute Kommunikation reingehst. Und ich finde, dass in dieser Corona-Zeit, glaube ich, die Politik in der Breite an großen Zuspruch gewonnen hat, weil eben die Menschen gesehen haben, wow, da tut man sich zusammen, da kämpft man gemeinsam für eine gute Sache oder gegen was Schlechtes. Ja, und man sieht ja selbst auf Länderebene, wo wir ja sozusagen alles haben, ne? Also eher linke Regierungen, dann sozusagen Regierungen, wo die Liberalen dabei sind, eine Regierung, die dann sozusagen Mitte sind mit kleinen Ausschlag nach eher rechts, also nicht jetzt rechts AfD, aber sozusagen das konservative rechte Lager. So, und da sieht man, dass man sich da gut sozusagen zusammenraufen und auch wirklich einigen kann. Ja, und das ist, glaube ich, ein Hoffnungsschimmer, den ich habe nach vorne raus. Aber ganz ehrlich, wenn es dann natürlich wieder um Themen geht, wo es dann eben nicht um zwingend schnelle Entscheidungen geht, um Leben und Tod, um Gesundheit, um whatever. Da wird man wahrscheinlich wieder in alte Muster der Parteizugehörigkeit und Fraktionszwang und der ganze Mist, der da eben herrscht in der Politik, dass man da zurückfällt. Aber ich finde, die Politik hat dieses Jahr in der Breite, und ich bin ja aus diversen Gründen vor Jahren aus der CDU-CSU ausgetreten, haben die in meinen Augen wirklich, also alle gemeinsam, AfD nehme ich dann natürlich komplett raus, wirklich einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen auch in der Kommunikation. Und das Problem war ja in der Vergangenheit, die Flüchtlingskrise, die Politiker haben die Menschen nicht erreicht. Also die Politiker haben sozusagen die Schmerzen der Menschen nicht erkannt, also auch das Thema Bildungsungerechtigkeit und das Thema, was weiß ich, dreiköpfige Familie sitzt irgendwo im Plattenbau und hat irgendwie super wenig Kohle und die wissen gar nicht, wie sie sich Essen leisten können und sozusagen jetzt mal schwarz-weiß Flüchtlinge kommen nach Deutschland und kriegen dann halt irgendwie da mega Zuschuss und keine Ahnung was, ne? Also und nochmal, ich sage ja, hey Leute, Flüchtlinge kommen nach Deutschland, aber die Leute muss man halt abholen und muss ihnen das halt erklären, muss sich die Situation von denen natürlich anschauen und die natürlich auch parallel verbessern. Da muss ich sagen, da ist zumindest beim Thema Entscheidungsfähigkeit unter Risiko schnelle Entscheidungen, in meiner Meinung auch in der Breite, viele richtige Entscheidungen ohne gute Kommunikation. Da hat die Politik jetzt dieses Jahr mal eine gute Visitenkarte abgegeben.
Philipp, ich wünsche uns, dass du nochmal drüber nachdenkst, ob du nicht doch in die Politik gehen willst.
Ja, du, hey.
Wünsche ich uns allen.
Danke, aber denk immer dran, ich sag mal, intrinsische Motivation. Wann sind wir gut? Wann geht's uns gut? Wann sind wir zu unseren Familienangehörigen gut? Wann sind wir geduldig? Wann sind wir gütig? Wann ruhen wir in uns und das machen und das ruhen wir, wenn wir, und das ist dein Thema, ist Führung, dein Thema ist Kultur, ne, wenn wir morgens aufstehen und wir uns gut fühlen und sagen, hey, und heute stehen wir auf, wir machen gute Sachen, und mein Blick ist eben, dass ich oft morgens aufstehe und sage, okay, krass, oder aufstehen würde, ich hätte jetzt den Fight und da muss ich jetzt die Argumentation machen, da muss ich dem das schenken, um mein Ziel zu erreichen, und ich schenke dem was oder der was ich gar nicht will, was ich ihnen gar nicht geben will, und das ist natürlich ein Problem, aber du, hey, let's think about it, wer weiß, wenn wir uns persönlich sehen, wir quatschen mal ein bisschen anders im kleinen Kreis.
Ich sag das ja auch deshalb, vorhin schon angedeutet, weil wir ja mal zusammen gearbeitet haben. Ich war damals, als ihr Adventure gegründet habt, ich habe hier noch das T-Shirt habe ich noch bei mir im Schrank liegen. Ich glaube, es steht Employee Number 4 drauf.
Wow!
und daher kenne ich ja deine Art und deinen Leadership-Style. Und ich muss halt sagen, du bist halt für mich der Inbegriff dessen, ne, was man so als diesen Inspirational Leader betiteln würde. Ne? Also diese, ich habe dich ja auch in meinem Buch erwähnt und da so ein bisschen die Story von Adventure, wie ich bei euch in die Firma kam und sozusagen einmal komplett um 180 Grad gedreht wurde, paar Monate später schon wieder bei euch gekündigt habe und meine eigene Firma gegründet habe. So, was ich da so beschreibe, als diese positive, natürliche Autorität. Und das ist halt einfach, glaube ich, was das hat halt so auch kein anderer Politiker. Und du machst es halt perfekt, indem du deine Teams, deine Unternehmen führst, deine Mitarbeiter inspirierst, ihnen zeigst, wo der Nordstern ist. Das ist halt so krass, wenn man dich im Daily Business sozusagen als Chef erlebt. Und da kann ich mir vorstellen, dass halt so eine Figur, aber klar, das ist halt in Deutschland, ne, wenn du so jemand bist, wirst du halt Unternehmer, wirst nie im Leben in die Politik gehen, wie du ja auch sagst. Aber ich glaube, so jemand könnte da mal nicht schaden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man da auch dann etwas mehr Erfolg mit haben kann und nicht immer nur wischiwaschi Konsens machen muss, sondern ich glaube, so jemand wie du könnte nicht nur andere Politiker und Fraktionen etc. pp. Hinter sich vereinen, sondern glaube ich auch eine große Masse der Bevölkerung. Und naja, dementsprechend denk mal drüber nach.
I will.
Du, wollen wir noch ein bisschen über genau das sprechen? Leadership, Führung. Gerne. Wenn ich dich hier habe, dann muss ich dir natürlich so ein paar Fragen in die Richtung stellen. Ich habe mal so die Klassiker-Fragen mitgebracht, die viel so aus meiner Community, von meinen Hörern, von meinen Lesern kommen, rund ums Thema Führung. Da würde ich jetzt hier einfach mal, habe ich hier drei mitgebracht, die werden wir einfach mal schnell durchgehen. Und natürlich wünsche ich mir auch hier von dir deinen absoluten Real Talk. Und deine massive Erfahrung mit uns zu teilen, das wäre natürlich grandios.
Gerne.
Die erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, die lautet, die habe ich jetzt tatsächlich schon des Öfteren gehört, wie enable ich eigentlich meine Mitarbeiter, wirklich eigenständig und selbstbewusst zu sein und auch zu handeln? Weil ich höre mal von vielen so, ja, Dann fragen die mich tausend Sachen, dann muss ich hier wieder irgendwas so. Und eigentlich will ich ja, dass meine Mitarbeiter wirklich selbstbewusst unterwegs sind. Ich kenne das ja auch selbst. Es gibt ja nichts Besseres als selbstbewusste Mitarbeiter, die eigenständig entscheiden, eigenständig handeln. Wie kriege ich das hin?
Gut, wow, okay. Schwierige Frage, Michael. Das ist, glaube ich, eine der königsten Disziplinen in der Führung und in der sozusagen Unternehmenskultur. Ich glaube, das Wichtigste ist, du brauchst erstmal eine gute gemeinsame Basis. Also so das Thema Prinzipien und Einstellungen. Ich nenne es immer Core Values. Ne? Mhm. Was ist uns wichtig in der Unternehmung? Ja, und natürlich auch das Thema Nordstern und auch den Purpose. Also wofür mache ich sozusagen auch den Job? Weil ich sag mal, wenn du diese drei Themen eigentlich sehr, sehr gut gemeinsam oder top-down, wie auch immer, definierst und das gelebt wird, ja, und das auch sozusagen auch walk the talk von der Führungskraft, vom CEO, männlich, weiblich, vorgelebt wird, dann ist das sozusagen schon mal die Basis für eine intrinsische Motivation. Vor allen Dingen auch die Basis für eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, weil wenn das sozusagen nicht da ist, dann kannst du natürlich auch, finde ich, sehr schwer motivatorische Eigenverantwortung, sozusagen Empowerment oder wie man es auch immer nennt, auf Neudeutsch entwickeln. Ja, also ich glaube, das ist sozusagen die Grundarbeit. So, und ich sag mal, wie haben wir das bei Adventure gehandhabt? Das ist natürlich total krass, ne? Also wir hatten natürlich in der frühen Phase, du kennst es, hatten wir jetzt nicht einen mega Onboarding-Prozess und so. Das haben wir jetzt natürlich mit irgendwie Checklisten und Videos und gibt es Präsentationen und dann machst du Learning Journey und so weiter und so fort. Also bei uns war es halt früher so, das habe ich ja den Bewerbern immer gesagt, ich glaube dir wahrscheinlich auch, hey, wenn du bei uns so anfängst, so am ersten Tag ist es so, du steigst in den Hubschrauber ein, ja, der ist natürlich am besten elektrisch betrieben, ist ja klar, so, und dann fliegst du in die Mitte vom See mit uns und dann stellst du dich sozusagen an den offenen Hubschrauber, fliegen wir so 15 Meter über den See, ja, und dann gehen wir dir sozusagen hintern Tritt und dann fliegst du ins Wasser und hast natürlich die Schwimmweste dabei und wir haben auch eine Funkverbindung zu dir, aber du musst jetzt erstmal gucken, dass du da selber navigierst und dich sozusagen freischwimmst, ja, und auch selber unterwegs bist. Und das ist natürlich eine Kultur, die natürlich gut funktionieren kann in einem Umfeld, wenn du sozusagen in einem Startup- oder Grown-Up-ähnlichen Umfeld bist, wo du sagst, hey, da legst du halt Wert auf Leute, die irgendwie, und das sind ja bei uns auch schon Einstellungskriterien, ne, also die irgendwie hands-on sind, die irgendwie die Dinge selber in die Hand nehmen, die auch schon irgendwie mutig unterwegs sind, ja, die auch, sage ich mal, bereit sind, total in die Veränderung zu gehen, ja, so. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die du natürlich dann auch einfach schaffen kannst, also auch ein freiheitliches Arbeiten mit, und das geht ja auch viel weiter im Sinne von, das hat ja auch alles mit Vertrauen zu tun, wo arbeiten die Leute, wie arbeiten die Menschen, das ist ja schon weit vor Corona, gab es bei uns ja auch so Themen wie Vertrauensarbeitszeit, hey, ihr könnt arbeiten, wann und wo ihr wollt, ja, türkischer Mitarbeiter in der Türkei, und wenn der halt eine gute Internetverbindung hat, ja, dann kann er da auch sitzen, das ist gar kein Problem und muss da gar keinen Urlaub nehmen. So, also das sind sozusagen, das ist, glaube ich, beim Startup ziemlich einfach, aber beim Corporate ist es natürlich schwer. Da brauchst du natürlich dann sozusagen auch eine Führungsstruktur, was viel mit Vertrauen zu tun hat, wo du den Mitarbeitern auch Freiheiten gibst, sage ich mal, Entscheidungen zu treffen. Ne? Das hat und vielleicht auch mal ermöglicht, auch mal Fehler zu machen, vielleicht im geschützten Raum. Ja? So, und das ist natürlich viel schwieriger, als wenn du halt sagst, wie bei Adventure, du hast halt drei Gründer, die gründen das Ding vor 10 Jahren und du kannst das sozusagen alles formen. Ja.
Ja. Wie kriegst du das? Wie kriegst du das aktuell hin, im Alltag die Leute immer wieder an das Wofür zu erinnern oder das Wofür jeden Tag zu leben?
Also das Wichtige ist, du musst es halt vorleben oder ich lebe es vor. Also das heißt, das Thema, den Wandel in Deutschland für Gesellschaft und Wirtschaft sozusagen, den Menschen, die da drin sind, eine positive Zukunft zu geben, das ist ja so ein bisschen unser Purpose. Und das natürlich immer unter dem Kontext Digitalisierung. Ja, also das heißt nicht digitalisieren, um irgendwie Prozesse schneller zu machen und irgendwie den Umsatz oder Gewinn hochzukriegen, sondern sozusagen zu digitalisieren, um ich sag mal, Geschäftsmodelle zu retten, neue Umsätze zu generieren und vor allen Dingen da auch den Menschen durch neue Enabling- und Schulungsprogramme auch eine gute Zukunft zu geben. Also das ist ja was, wo wir ja eigentlich mit unterwegs sind und da muss ich das halt, oder lebe ich das halt kontinuierlich vor, indem ich halt sage, hey,
genau, wie machst du das?
Hier haben wir sozusagen jetzt einen Case, da haben wir das und das geschafft. Man sieht ja auch das Buch, ne? Also das Buch ist ja auch eine Hommage an das Adventure-Team. Also das Buch hätte ja 430 leere Seiten, ja, wenn, ich sag mal, du nicht für Adventure gearbeitet hättest und, sage ich mal, viele, viele andere Leute auch nicht. Also das heißt, da muss man natürlich jeden Tag die Geschichten schreiben. Die machen wir alle gemeinsam. Das macht ja hauptsächlich auch das Team, aber vor allen Dingen die Geschichten auch erzählen. Und das ist sozusagen meine Mission, den Leuten wirklich zu sagen, hey, guckt mal, und das ist jetzt wirklich aus dem Projekt hinten rausgekommen und da ist das jetzt entstanden in dem Unternehmen, da sind jetzt neue Arbeitsplätze entstanden, neue Revenue Streams, da haben wir dem Unternehmen eine ganz neue Zukunft gegeben oder da hat vielleicht Digitalisierung vielleicht auch Menschen ganz anders erreicht, die haben jetzt Vorteile dadurch, ja, die leben anders, die leben besser. Die Mitarbeiterinnen können effizienter arbeiten, müssen sich mit Arbeiten vielleicht gar nicht beschäftigen, mehr, die sie vielleicht früher gar nicht mehr so gerne gemacht haben. Ja, so und das sind Themen, du musst sozusagen jeden Tag oder sozusagen mehrmals täglich die Woche diesen Purpose vorleben, ja, und musst es sozusagen auch kommunizieren über virtuelle Wege, über jetzt auch zum Beispiel jetzt auch der Podcast ist auch wieder so ein Beitrag, ne, wo man eben ein Shoutout auch auf Social Media macht und dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das natürlich lesen und sich damit identifizieren, aber auch natürlich kritische Fragen stellen, sagen, hey PD, du hast dich jetzt da geäußert, bist du denn gegen Corona-Demos oder was weiß ich nicht was? Ne? Da sage ich, nee, ich bin gar nicht gegen Demos, aber ich bin halt gegen irgendwelche Egoisten, die da irgendwie ohne Maske rumlaufen. So, und das sind natürlich Themen, die natürlich business-related, also in Bezug auf unser Kerngeschäft, die natürlich immer wieder anzusprechen, das ist eigentlich Hauptaufgabe von der Führungskraft oder vom CEO und das versuche ich natürlich häufig zu tun. Ja.
Ja, also ich verstehe daraus sozusagen die Ergebnisse regelmäßig sozusagen vor allem von den Ergebnissen die Brücke zu schlagen zur Mission, zum Wofür und dann damit sozusagen natürlich auch Testimonials zu liefern. Hier, guck mal, interne Testimonials, ne? Also guck mal hier, hier haben wir wieder was geschafft, hier haben wir wieder ein Ergebnis erreicht, welches voll auf unsere Mission und unser Wofür einzahlt, ne?
Genau, und Ergänzung, Michael, auch mal über die Fuck-Ups zu sprechen. Mhm. Also auch mal zu sagen, hey, da haben wir uns das vorgenommen und die Kundin hat sich das vorgenommen und wir haben es nicht erreicht. Ja, weil XYZ, also das ist ja auch total wichtig, dass man mal sozusagen auch über Scheitermomente spricht. Ich bin ja auch jemand, der sozusagen oft auch der Megaman genannt wird, der feiert und da muss ich also auch lernen, da haben die Mitarbeiter mich auch hingeführt als Führungskraft. Hey PD, du bist total inspirierend und die positiven Geschichten super geil, aber hey, lass uns doch auch mal über die Fuck-ups sprechen. Was hat auch nicht gut funktioniert in einem Projekt? Was ist auch problematisch in der Kultur? Was wünschen wir uns? Wo war auch eine Kommunikation von mir auch mal nicht so gut? Ja. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, weil das hat ja auch viel mit Purpose zu tun, dass man irgendwie vielleicht auch mal Dinge macht, die vielleicht auch mal nicht dem Unternehmenspurpose entsprechen. Und dann ist es so, dass, ich meine, wir sind ja auch alle nur Menschen, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Und dann ist es auch wichtig, eine Kultur zu haben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, hey PD, ganz ehrlich, das haben wir gar nicht verstanden, weil irgendwie passt das doch gar nicht so gut zu Mission. Und dann sagt man, was, okay, wow, da war ich irgendwie ganz anders unterwegs, habe vielleicht falsch kommuniziert, falsche Entscheidung, so. Und dann kannst du es ja auch wieder revidieren. Und das ist natürlich dann auch, das bedeutet dann auch Führung, ja.
Okay, ja, verstanden. So, ich habe noch eine Frage für dich, die glaube ich, inhaltlich etwas komplexer ist. Aber wem sollte ich sie stellen, wenn nicht dir? Und zwar ist eine Frage, die ich auch letztens mal bekommen habe. Wenn ich jetzt als Führungskraft in ein Team oder in eine Firma neu komme und feststelle, dass es dort langjährige Mitarbeiter gibt oder vielleicht einzelne langjährige Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht geeignet sind für den Job. Wie gehe ich dann damit um? Was mache ich dann?
Und das sind meine Mitarbeiter als Führungskraft oder Mitarbeiter von anderen Führungskräften?
Von dir. Du bist die Führungskraft, du kommst neu in das Team oder in die Firma, bist Chef vom Team oder von der Firma und stellst halt fest, okay, da sind langjährige Mitarbeiter, die halt schon lange in der Firma sind, aber eigentlich sind die hier komplett fehl am Platz.
Ja, also gut. Da muss man jetzt immer unterscheiden zwischen Sozialkompetenz und Fachkompetenz. Jetzt kommt ein harter Satz und ich muss mich da
auch raus.
Ein bisschen für entschuldigen bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ich sage ja immer rein über die Fachkompetenz, raus über die Sozialkompetenz. Das heißt, wenn die Menschen nicht sozialkompetent sind, ja, über die Fachkompetenz spreche ich gleich, ja, dann ist das natürlich grundsätzlich ein Problem. Glaube ich, dass du Menschen, die irgendwie egoistisch unterwegs sind, die irgendwie nicht ans Team denken, die irgendwie an sich denken, die irgendwie auch, was weiß ich jetzt, auch Richtung Mobbing gehen und so, dass man die noch groß verändern kann, das glaube ich zum Beispiel nicht. Also da ist halt, glaube ich, eher ein Prozess mit Anzählen, klar Anzählen, auch sage ich mal jetzt hier, wir sind ja auch jetzt im HR-Talk, also auch im Sinne von Abmahnen, glaube ich, ein guter Prozess. Und wenn die Menschen sich da nicht ändern, kann man vielleicht Mini-Führungskräfte oder ein Mini-Mitarbeiter Social Competency Training machen, aber ich glaube eher, dass es eher schwierig wird. Dann muss man sich da, glaube ich, auch einfach hart trennen. Mhm. Ja. Bei der Fachkompetenz ist es so, dass jeder sich ja dort gut weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich, wenn die Mitarbeiter lange dabei sind und die Mitarbeiterinnen und sozusagen die Sozialkompetenz passt und man natürlich erkennt oder ich als Führungskraft erkenne, hey, denen fehlen zwar Kompetenzen, ja, aber die sind sozusagen willens, sich zu verändern. Ja, okay, dann ist es natürlich der Anspruch, der ureigene Anspruch von mir zu sagen, hey, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringe ich durch einen Veränderungsprozess. Also sozusagen kontinuierliche Führung, also Check-ins mit mir. Ja, ich bin dann sozusagen, gehe dann vielleicht auch dann in ein Mentoring-Programm über, dass ich sage, hey, wie kann ich dir irgendwie helfen, dass ich dir die Kompetenzen, die du haben musst, also wenn ich sie natürlich auch habe, ne, das ist natürlich Grundvoraussetzung, ja, wie kann ich dir das beibringen? Wo gibt es vielleicht externe sozusagen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Trainings, wo die teilnehmen können? Das heißt, da muss ich sozusagen auch Geld in die Hand nehmen, investieren, dass die Mitarbeiter sich natürlich da verändern können. Wenn da aber natürlich das dann vielleicht auch motivatorisch oder von der intrinsischen Motivation nicht hat, dann muss man natürlich wie bei der Sozialkompetenz irgendwann vielleicht auch die Entscheidung treffen, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht in anderen Bereichen einsetzen kann, des Unternehmens, weil dort dann vielleicht doch die Fachkompetenz gebraucht wird, bei mir halt eben nicht. Oder man muss dann eben auf den Trainingsprozess
vorbereiten. Ja. Ich glaube, der letzte Kasus, den du jetzt hier angedeutet hast, das ist wahrscheinlich gerade auch bei den Unternehmen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die Weltmarktführer, die wir jetzt zu Weltmutführern machen wollen, das sind dann ja oft keine, das sind halt Menschen, die da lange arbeiten schon, vielleicht seit 30 Jahren, die sind jetzt sozial wahrscheinlich kompetent, die mobben auch in der Regel niemanden etc. pp., aber das ist dann halt natürlich oft so, wenn da Veränderung eintritt, wenn da auf einmal digitalisiert wird, dass ihnen die intrinsische Motivation dann einfach auch dafür fehlt. Und wahrscheinlich ist das sozusagen psychologisch ja darin begründet, dass sie einfach auch einen riesen Respekt und auch eine gewisse Angst davor haben, oder?
Du müsstest die Frage nochmal kurz wiederholen, lieber Michael, weil jetzt gerade nämlich im Nachbarkinderzimmer, ich musste da kurz reingehen, die Kinder gerade anfangen, die Holzeisenbahn aufzubauen.
Ah, sehr gut.
Deswegen müsstest du da entsprechend nochmal reingehen.
Nee, ich habe nur nochmal zusammengefasst, dass der letzte Punkt, den du genannt hast, nämlich, dass es vor allen Dingen auch oft um die intrinsische Motivation geht, gerade bei solchen Unternehmen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die vom Weltmarktführer jetzt digitalisieren müssen, damit sie zum Weltmutführer werden. Da hast du natürlich oft so Mitarbeiter, die sind jetzt sozial kompetent, die sind wahrscheinlich auch gut ins Team integriert und alle mögen die. Nur wenn dann halt die Innovation und die Digitalisierung und die Neuerungen einsetzen, dann sind sie halt auch oft wahrscheinlich etwas verunsichert, etwas ängstlich und dementsprechend dann oft vielleicht auch nicht so ganz intrinsisch motiviert, das mitzugehen, ne?
Also 120% agreed, Michael. Das Wichtige ist, jeder Mensch ist meine Ur-, also es ist meine feste Überzeugung, hat Angst vor Veränderung. Jeder. Mhm. Keiner, also fast niemand nimmt die Veränderung mit offenen Armen entgegen und sagt, hey, super, und jetzt ändere ich sozusagen meine, ich sag mal, meine Fähigkeiten oder so, wie ich agiere, so wie ich kommuniziere, so wie ich handle, so wie ich entscheide. Ja, aber das ist sozusagen ein sehr schwerer Prozess. Und in der Digitalisierung ist ja doppelt schwer, weil natürlich Digitalisierung auch immer mit sozusagen maschinellem Abarbeiten, Computer abarbeiten, Menschen sind nicht mehr so wichtig, also in den Köpfen der Menschen wirklich assoziiert wird. Also deswegen ist sozusagen da der Widerstand vor der Veränderung noch größer. Und der Schlüssel ist dort, den Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, durch die Veränderung zu gehen. Also wirklich, und das ist ja sozusagen das, was im Weltmutführer auch drinsteht, und das ist ja sozusagen unsere Adventure-Methodik, zu sagen, hey, du gehst wirklich raus auf die grüne Wiese, testest dort Digitalkanäle, kleine digitale Lösungen, meinetwegen auch Geschäftsmodelle, völlig egal, ja, wirklich im kleinen Raum aus, mal mit 10, 20 Kunden, so, wenn das funktioniert, viel funktioniert da übrigens nicht, 90% der Sachen, das ist wie bei Startups, ja, so bringst du es zurück in die Kernorganisation und dann zeigst du es dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann sehen die, wow, Kundin, Kunde will es haben und ich habe einen Vorteil dadurch, ich kriege ganz andere Daten, ich kann mich auf ganz andere Dinge auf ganz andere Dinge konzentrieren, um das entsprechend anzuwenden, ja, kann ich, muss ich jetzt irgendwie an der Schulung teilnehmen und so weiter und so fort, so und das ist sozusagen Change by Intrinsic Motivation, also sage ich mal, Wandel durch intrinsische Motivation, und das muss in der Kernorganisation geschafft werden, und da sage ich immer, da ist die Quote bei ungefähr 90% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das dann machen wollen. Die restlichen 10% musst du dann nochmal ein bisschen mehr penetrieren, und jetzt kommt's. Wenn aber das Führungskräfte sind, die 10%, und die wollen sich nicht ändern, und die sind dann vielleicht auch Roadblocker, die sagen, hey, krass, Leute, hier kommen mir ja 500 Falschfahrer auf der Autobahn entgegen, ja, okay, ne, also wer ist der Falschfahrer? Dann brauchst du natürlich eine starke Führungskraft oben, CEO, männlich, weiblich, die natürlich dann die Entscheidung trifft und, hey, okay, je höher die Position der Person ist, die sozusagen hier weiter am Alten festhält und sich nicht verändern will, da muss man natürlich die Entscheidung treffen, die Person auch rauszunehmen.
Ja, verstanden. So, letzte Frage. Stress und Druck als Führungskraft. Auch so eine Frage, die ich öfters höre. So, wie gehe ich als Führungskraft am besten mit Stress und Druck um? Du bist jetzt natürlich eine Person, du machst zumindest nach außen den Eindruck, immer sozusagen 120.000% on point zu sein, immer sozusagen super fokussiert, super inspirierend zu sein. Ich bin mir sicher, du hast auch manchmal den einen oder anderen Moment, wo du Stress und Druck aushalten musst. So, wie gehst du für dich selbst damit um? Und wie gehst du mit den Mitarbeitern um? Wie viel davon gibst du an deine Mitarbeiter weiter? Was ist da so eine Technik für dich, um das sozusagen kontrollieren zu können?
Ja gut, also das Wichtige ist ja, man braucht ja eigene Regeln oder eigene Gesetze. Das ist das Wichtige. Das heißt, oder Prinzipien. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sage, ich arbeite zum Beispiel nie am Wochenende. Nie. Also ich habe von unserer Bundeskanzlerin eine Einladung gekriegt, mal an einem Sonntag bei einer Messeeröffnung dabei zu sein. Da habe ich nett geantwortet, habe gesagt, also wenn Sie bei mir, wenn Sie mich am Sonntag treffen wollen, kommen Sie gerne nach Tirol in meinen Garten und dann können wir uns da treffen. Aber ich mache das nicht, weil Wochenende ist zum Beispiel Family Time als Beispiel. So, das ganze Thema Nachtarbeiten, das habe ich also auch vor 6 Jahren per Eigendekret sozusagen abgeschafft. Das heißt, du brauchst also klare Grenzen, also die, wo du eben auch auftanken kannst, wo du dich auch mal anderen Dingen widmen kannst, weil dadurch kriegst du natürlich auch Ruhe. Ja, so, das ist so das eine. Das andere ist natürlich auch das, ich sag mal, Alternativprogramm zum Family-Leben und zum Arbeitsleben. Also was ist das Me? Also das ist als Führungskraft, glaube ich, total wichtig. Da haben manche Leute Yoga, autogenes Training, Lesen, völlig egal, Boxen. So, und ich habe jetzt 41 Jahre keinen Sport gemacht. Ja, also ich bin 43. Und seit anderthalb Jahren fahre ich jetzt immer Peloton jeden Tag. Also das heißt, das ist ja diese Community, ne, Spinning Bike. Und ne, da hast du irgendwie coole Mucke und Trainer, Trainerin, die dich da motivieren. So, und seitdem ich das jeden Tag ausnahmslos eine Stunde mache, das war für mich natürlich auch ein Gamechanger, weil da sozusagen geht der Frust natürlich weg und der Druck geht auch irgendwie weg und du hast einen Kopf frei, du bist mal nicht am Handy und schaust es dir an die ganze Zeit und so. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, wirklich super, super viel wert. So, und das nächste sind natürlich Wingwoman und Wingman. Mhm. Also das heißt, ich sag mal, als CEO bist du natürlich immer alleine. Lonely Wolf. Ja, das ist meistens so. So. Und wichtig ist sich natürlich da, Menschen um sich zu scharren, die sozusagen dir helfen können, die, wenn du sie brauchst, auch da sind, also rein zeitlich. Du hast jetzt ein Thema, jetzt ist eine Drucksituation, das habe ich genauso, was weiß ich, Stress mit der Gesellschafterin, Stress mit Kunden, Stress mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, so. Und da natürlich im einen Leadership-Team, aber auch außerhalb, ja wirklich Menschen zu haben, wo du sagst, hey, da hast du das rote Telefon und allein schon, dass sie dir vielleicht nur zuhören, die müssen dir gar nicht immer eine Lösung bringen, ja, aber allein schon das Zuhören ist viel wert und wenn sie natürlich dann ein Kopföffner werden und natürlich Lösungen dir anbieten, dann ist das natürlich auch super. So, also das ist meine Sphäre und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersphäre genau das Gleiche. Also ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie am Wochenende nicht arbeiten. Ich erwarte von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie keine Nachtschicht machen. Ich erwarte von den Führungskräften, dass sie die Mannschaft so führen und die Arbeit sozusagen so mit der Mannschaft abstimmen und das exekuten, dass halt eben diese Dinge nicht notwendig sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist natürlich schon mal eine Grundvoraussetzung. Ja, auch das Thema Mentoren in der Organisation, das Thema Feedback, das Thema enge Kommunikation, das Thema Core Values, dass man sagt, offen über Themen, Probleme sprechen. Ich bin gestresst, ich habe Angst. Ich habe Themen, ja, ich habe Sorge jetzt in der Corona-Zeit. Das muss natürlich du musst die Unternehmenskultur schaffen, dass die Mitarbeiter darüber sprechen können. Und du musst natürlich es schaffen, dass die Mitarbeiter sich einen Wingman, Wingwoman in der Organisation suchen. Ja, das kann übrigens auch ich sein, völlig egal. Ja, wo die sagen, hey, ich habe jetzt ein Problem, ich habe jetzt gerade Stress und es geht nicht weiter. Jetzt kann ich da vielleicht mit meiner Führungskraft nicht drüber sprechen, aber hey, dann rufe ich den PD an oder wen auch immer. Und da sagt man in der klassischen Führung niemals, du musst dich aufs Wesentliche konzentrieren und stell dir vor, 50 Mitarbeiter, was ist denn das Wesentliche in meinem Unternehmen? Es sind nicht die Kunden, es ist nicht die Gesellschafterin, es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und das ist sozusagen mein Hauptjob als Führungskraft, auf die zu schauen und zu sagen, hey, denen muss es gut gehen. Wir müssen eine gute Kultur haben, müssen einen guten Purpose haben, gute Prinzipien und Einstellungen haben. Und wenn es mal jemandem nicht gut geht, dann soll er die Hand heben und dann soll er zu wem auch immer gehen und dann finden wir da auch irgendwie eine Lösung und dann finden wir irgendwie, dann helfen wir der Person. So, und da bin ich natürlich auch einer sozusagen von 200 Leuten in diesem Kreis und da können die Menschen eben auch zu mir kommen. Ja.
Ja. So, liebe Leute, ich glaube, ihr habt einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was ich anfangs meinte, als ich sagte, der Philipp, das ist für mich so der Prototyp einer positiven, natürlichen Autorität. Vielleicht könnt ihr euch ein kleines bisschen vorstellen, wie mich das damals geflasht hat, als ich auf einmal ihn als meinen Chef hatte und in seinem Startup gelandet bin, die ja übrigens mittlerweile gehört Adventure ja zu EY, ne? tausend Dank, lieber Philipp. Philipp, eine Sache, wo die Leute dich jetzt sofort finden sollen, wo sollen sie hingehen? Zu deinem Buch, zu Change Rider, zu Adventure, wo willst du die Leute hinhaben?
Ja, genau. Also ich bin ja ganz stark auf LinkedIn und auf LinkedIn poste ich als Change Rider, als PD. Ich poste viel über Mut, setze mich da für viele, viele Themen ein und man kriegt natürlich auch viele Adventure-Themen dort mit und ich schreibe ja auch viel über das Buch. Also lasst uns connecten über LinkedIn, auch wenn ihr Fragen habt. Ich manage den Account übrigens auch selber, das ist mir ganz wichtig. Ja, also habe da keine Menschen, die da jetzt Fragen beantworten. Also ich schaue mir alles an. Natürlich beantworte ich nicht jede Frage, wenn mir irgendeiner sagt, Philipp, hey, möchtest du besser atmen? Ich habe hier irgendwie eine ganz tolle neue Atemtechnik, dann kann sein, wenn mich das nicht interessiert, dann antworte ich nicht. Aber in der Regel, wenn ihr Themen habt, Vorschläge habt, wenn ihr auch Dinge kritisch seht, hey, just ask und ich sag mal, lasst uns da über LinkedIn in einen direkten Kommunikationsweg treten. Würde mich sehr freuen.
Kann ich nur empfehlen, ich verlinke natürlich dein LinkedIn-Profil hier in den Shownotes, einfach in die App reingehen, draufklicken cool. Und beim Philipp landen. Philipp, tausend Dank dir, auf bald.
Lieber Michael, weiter so, alles Gute, dank dir.
So, grandios dieser Philipp, oder? Was für eine Power, der die ganze Zeit ausstrahlt. Das müsstet ihr auch mal live erleben, persönlich ihm gegenüberstehen und ihn wirklich mal in Action erleben als Leader. Das ist unglaublich krass. Also, wie gesagt, wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann verlink einfach gern mal talente.co/202 in Social Media. Verlink mich und den Philipp, sag mal, was du von der Folge gehalten hast. Und auch die nächste Folge hier, die solltest du nicht verpassen. Weil es geht um das wahrscheinlich bewegendste Thema einer jeden Person, die alltäglich mit Mitarbeiterakquise zu tun hat. Und zwar wollen wir natürlich nur mit Kandidaten, mit Bewerbern, mit potenziellen Leuten, die bei uns anfangen zu tun haben, die wirklich wollen. Und deshalb kriegst du in der nächsten Folge von mir am Montag einen Trick, als Unternehmer, als Recruiter, als HR-Experte, als Headhunter, wie du nur noch in Zukunft mit solchen Kandidaten zu tun haben wirst, die auch wirklich Interesse an deiner Firma, an der Position bei euch, an dem Job bei euch haben und du damit nie wieder Zeit, Geld, Nerven mit toten Leads verschwendest, die du ansprichst, die vielleicht gar nicht erst antworten oder mit denen du dich zu lange aufhältst. Deshalb geh mal jetzt fix in deine Podcast-App, klick auf Abonnieren oder Folgen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke dir, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.